Krieg. Krieg im Nahen Osten. Krieg immer noch in Osteuropa. Viele Kriege in Afrika. Und wir fragen uns vielleicht, wann kommt der Krieg denn zu uns oder kommt er auch noch zu uns? Zumindest erfahren viele von uns die Auswirkungen schon an den Zapfsäulen. Und wir fragen uns, wie ist da Frieden möglich? Wir wollen nicht nur einen Waffenstillstand, auch wenn das schön ist, sondern wir wollen echten, dauerhaften Frieden erleben, auch für die Nationen, für die Menschen, die wir lieben in diesen Kriegsgebieten. Aber wir erleben auch zumindest eine Form von Krieg in unserem Alltag, in den Familien. Wir erleben es auf der Arbeit. Und auch da fragen wir uns immer wieder, wie ist hier Frieden möglich? Es ist so festgefahren. Und wisst ihr, die Bibel ist da so realistisch. Und das Gleiche hat Gideon erfahren. Gideon hat zum Zeitalter der Richter gelebt. Und wer das Richterbuch ein bisschen kennt, der weiß, dass es eine Abwärtsspirale gibt. Es gibt Frieden und dann sündigt das Volk wieder und dann gibt es wieder Krieg, dann gibt es Gericht Gottes. Und inmitten so einer Gerichtszeit ist Gideon. Die Midianiter fallen immer wieder ein und klauen all das Korn. Und in dem Text heute, zumindest in dem Vers, den wir uns gleich anschauen, davor ist Gideon einfach nur auf der Seite und will ein bisschen von dem Korn, das die Midianiter immer klauen, für sich und seine Familie dreschen. Und Gott begegnet ihm im Engel des Herrn. Und das Ergebnis dieser Begegnung, das lesen wir in unserem Vers heute. Richter 6, Vers 24. Da heißt es, da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophrah, der Stadt der Abiriter. Und was ich mit euch machen will, ist in zwei kurzen Punkten betrachten, was es bedeutet, dass der Herr, dass Gott unser Friede ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite, was es bedeutet, dass Gott der Friede ist, nämlich, dass wir als Menschen des Friedens in dieser Welt leben sollen. Ich bete noch zu Beginn. Herr, öffne du uns die Augen des Herzens, dass wir dich sehen, dass wir dir begegnen, so wie du Gideon begegnet bist. Und dass auch unser Ergebnis ist, dass wir ausrufen, du bist unser Friede. Und zeig uns auch, was es bedeutet, als Menschen, als Gemeinde des Friedens zu leben. Amen. Also Gott ist unser Friede. Was bedeutet das genau? Was bedeutet Frieden genau? Die Bibel oder auch wie Gott es beschreibt, ist Frieden der versöhnte Zustand mit Gott selbst. Und das ist so wichtig, weil wir von Natur aus in der Bibel sehen, wir haben keinen versöhnten Zustand mit Gott. Wir sind Feinde Gottes und damit ist Frieden ausgeschlossen. Aber Frieden ist möglich und das lesen wir in Römer 5, 1 bis 2. Und das will ich mit euch durchgehen machen. Ich habe ein paar Bibelverse mitgebracht. Da wollen wir kurz andenken, was das für uns bedeutet. Römer 5, 1 und 2. Und da heißt es, da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. In seiner großen Liebe und Barmherzigkeit gewährt Gott, dass wir eben nicht in diesem Zustand des Krieges, des Unfriedens mit ihm bleiben müssen, sondern er hat Jesus gegeben, seinen Sohn, und durch den Glauben an sein Werk kommen wir in einen ganz neuen Zustand, nämlich in einen Friedenszustand mit Gott. Wir haben Frieden. Er gehört uns. Und vielleicht geht es euch da so wie mir, manchmal ist es im Alltag ein bisschen schwer, das so zu greifen, was es bedeutet. Und ich habe mir da so ein Bild ausgedacht und vielleicht ist es überhaupt nicht hilfreich, aber vielleicht ist es doch für manche hilfreich. Und zwar, hier in München haben wir diesen wunderschönen Schlosspark Nymphenburg. So, und der soll für dieses Friedensreich stehen. Wenn du im Alltag bist und in der U-Bahn oder auf der Map siehst, Schloss Nymphenburg, dann denk ab heute daran, mein Zuhause ist das Friedensreich bei Gott selbst. Aber ganz München drumherum ist immer noch Kriegsgebiet. Hier ist noch kein vollkommener Frieden mit Gott. Hier herrscht Krieg gegen Gott. Und inmitten diesem Kriegsgebiet hat Gott dir seinen Zugehörigkeitsbrief, seinen himmlischen Personalausweis geschickt, weil du vor ihm kapituliert hast, weil du an ihn glaubst. Da darf es ein vielleicht hilfreiches Bild im Alltag sein. Du gehörst schon jetzt zum Friedensreich Gottes, auch wenn du noch im Kriegsfeld bist. Das wird auch wichtig für später noch. So, wir haben Frieden mit Gott. Aber dieser Frieden ist sehr, sehr teuer erkauft und deshalb auch sehr kostbar. Wir lesen in Jesaja 53, Vers 5, was es Gott gekostet hat. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Genau. Wir sind geheilt. Du und ich, um es mal in sehr schweren, provokanten Worten zu sagen, sind Kriegsverbrecher gegen Gott. Wir haben zu diesem Krieg durch unser Leben beigetragen. Wir haben gegen Gott gekämpft, wir haben gegen ihn rebelliert. Und das macht uns de facto zu Feinden Gottes. Wir waren nicht neutral, wir haben alle gegen Gott gekämpft. Aber weil Gott der Friede so wichtig ist und weil er der Herr des Friedens ist, haben wir durch den Glauben an ihn Frieden. Und jetzt, wenn du diesen Zugehörigkeitsbrief aufmachst und dann siehst du auf der Rückseite all deine Liste von Sünde, siehst all deine Missetaten und überall ist der Stempel, die Strafe lag auf ihn, damit du Frieden hast. Genau das bedeutet das. Sie sind getilgt. Aber es geht noch weiter. Ein weiterer Gedanke ist mir sehr wichtig geworden. Und zwar ist dieser Yahweh Shalom, der Herr des Friedens, viel mehr an diesem Frieden interessiert, als du und ich es waren und sind. Und das lesen wir in Johannes 14, 27 und 16, 33. Das sind die bekannten Abschiedsreden von Jesus. Und da heißt es, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist eine Funktion jetzt, die wir lesen von ihm. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und dann 16, Vers 33, am Ende der Reden, sagt Jesus, das habe ich euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Sehen wir den Kontrast? In der Welt habt ihr Schrecken, wir haben Furcht, wir haben Angst. In Jesus haben wir Frieden und nur in Jesus allein. Und das ist so wunderschön, dass wir in dieser Jesusbegegnung, in dem, was er getan hat, das sehen dürfen, dass er den ersten Schritt getan hat. Wir hätten kapitulieren müssen vor dem ewigen Gott und er kommt und geht den Schritt auf uns zu und sagt, ich biete euch Frieden an, aber auch zu meinen Bedingungen. Und so können wir sehen und lernen, dass diese Realität tief in unser Herz eindringt, den Raum gewinnt und unsere Ängste und Sorgen vertreibt. Das sollen diese Reden Jesu tun. Und er hat uns sein Wort gegeben, dass wir es heute lesen können und immer wieder neu diesen Frieden erleben dürfen. Und es gibt noch ein wunderbares Bild, das ich mit euch teilen will, was es bedeutet, mit dem Herrn des Friedens im Verbund zu sein, zu ihm zu gehören. Wir lesen in Jesaja 26, 3 und 4. Der Kontext ist super passend. Da geht es um das Lied der Erlösten vor dem Gericht Gottes. Das werden wir auch singen. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott der Herr, Jahwe, ist ein Fels ewiglich. Jetzt stellt euch vor, viele von euch waren schon am Meer und seid auf diesen großen Felsen und das Meer tobt. Und die Wellen kommen und schlagen gegen den Felsen immer und immer wieder. Und manchmal, wenn wir uns so das Wellentreiben ansehen, könnten wir meinen, boah, wann gibt der Fels mal nach? Das sind ja so heftige Wellen. Und der Wind ist stark und die Gicht, also diese Wassersprühen, kommt in unser Gesicht. Und wir können manchmal vergessen, dass wir eigentlich auf dem Felsen stehen. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, dass die Wellen oder dass eine Funktion des Felsens ist, dass er die Wellen bricht. Die Kraft wird zurück ins Meer geworfen. Die Wellen toben vielleicht noch mehr und es geht noch mehr ab, aber du stehst immer noch auf dem Felsen. Und auf ihn kannst du friedlich das Toben anschauen. Also was macht dein und mein Herz fest? Allein der Glaube und das Vertrauen auf den Jahwe Shalom, auf den Herrn Jesus, dort haben wir alle Zeit Frieden. André Toews hat das wunderbar letzte Woche ausgedrückt. Frieden ist ein objektiver Zustand. Das ist der ewige Fels. Und kein subjektives Gefühl, also die Reaktion auf die Wellen. Und so dürfen wir und sollen wir auch lernen, unsere Gefühle und Emotionen immer wieder an dieser Konstante, dem ewigen Fels, Jesus Christus, auszurichten. Alles klar, jetzt haben wir verstanden, der Herr ist Friede, aber wir haben noch nicht den vollkommenen, vollständigen, immerwährenden Frieden, oder? Und doch fordert uns Gott auf, jetzt im zweiten Punkt, lebe als Friedensstifter. Gott hat dir diesen Zugehörigkeitsbrief gegeben, aber er hat dich im Kriegsgebiet gelassen. Du hast schon Frieden mit ihm, aber um dich herum ist noch ganz viel Unfrieden. Und das hat er getan, damit du und ich diesen Gott repräsentieren. Wir sind Botschafter des Friedens. Wir sollen das weitergeben, was Gott in uns getan hat. Das ist eine wunderbare Aufgabe, die wir haben. Wir lesen Jakobus 3, Vers 18 davon. Und da heißt es, die Frucht der Gerechtigkeit wird denjenigen in Frieden gesät, die Frieden stiften. Was heißt das? Durch den Glauben sind wir gerecht gesprochen vor Gott und eine Folge davon ist, oder die Frucht, die Auswirkung davon soll sein, dass du und ich in Frieden leben. Also frage ich dich, bist du, bin ich, sind wir für Frieden bekannt in unserem Umfeld? Zu Hause, auf der Arbeit, mit deinen Freunden, bist du Friedensstifter? Und ich rede bewusst von einem teuren, einem kostbaren Frieden. Manchmal verwechseln wir Frieden mit einem Art Spannungsabfall, weil wir aus schwierigen Situationen rausgehen, aber das ist noch kein echter Friede. Ich meine Frieden in Wahrheit und in Liebe. Frieden, der auch mal was kostet. Was meine ich damit? Eine Anwendung ist ganz klar, und das hatte ich oft in der Arbeit vor allem, aber auch eigentlich jeden Tag, als ich bei meinem Mutter gelebt habe, war das immer so ein Krieg-Frieden-Thema. Wir versagen oft darin, ich zumindest versage richtig oft darin, ein Friedensstifter zu sein. Ich hatte super viele Möglichkeiten, auf meinem Arbeitsplatz immer wieder für Frieden zu sorgen und ich habe mich entschieden für billige Harmonie. diesen kostbaren Frieden aufzugeben. Und doch bin ich so dankbar, dass Gott gnädig ist und an uns arbeitet, an mir arbeitet. Und so will ich von einer Situation erzählen, die uns vielleicht helfen kann, was es bedeutet. Als ich bei einer Firma gearbeitet habe, die Teile herstellt für große Maschinen, da hat es große Lieferzeiträume und ein Kollege hat was verpeilt. Und die Lieferzeit hat sich um Wochen verschoben. Und das ist in der Wirtschaft ziemlich schwierig und die Kunden sind nie begeistert davon natürlich. Und mein Chef hat einfach gesagt, ja, sag beim Lieferanten, ist was kaputt gegangen. Und dann sind wir fein raus. Billiger Frieden war es für mich in dem Moment. Und ich wusste, ich kann das nicht machen. Ich kann meinen Kunden jetzt nicht einfach anlügen. Ich weiß ja, dass wir versagt haben. Und ich habe direkt so gebetet, ich kann das nicht machen. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, du weißt ja, ich bin Christ, das hatte ich schon im Vorstellungsgespräch gesagt, für mich ist das nicht einfach eine Notlüge, ich kann den Kunden nicht einfach anlügen. Sorry, aber das geht für mich viel zu weit. Ich kann ihm sagen, dass es später kommt, aber wenn ich den Grund nenne, muss ich ehrlich sein. Genau. Und das hat eine ganze Diskussion auf der Arbeit ausgelöst. Und da erinnere ich mich im Nachgang, das waren wie so die Wellen, die gebrochen werden und jetzt tobt es noch mehr. Ich wollte für Frieden stehen, jetzt geht es noch mehr ab. Der Punkt war auch noch, ich war in der Probezeit. Und ich habe das im Gebet abgegeben, ich habe mit mehreren Freunden, die Pastoren sind, darüber geredet und habe gesagt, nein, ich bleibe da standhaft, ich will das nicht tun, auch in Zukunft nicht. Das Schöne war, es hat sich alles geklärt. Ich habe den Kunden einfach nur die Verzögerung mitgeteilt, der hat sich nie gemeldet dafür. Und Gott hat seiner Gnade geschenkt, dass meine Vorgesetzten noch mehr Vertrauen in mich hatten als vorher. Ich weiß, dass es nicht so sein muss. Das war Gottes Gnade in dem Moment. Aber Gott hat mich im Gebet vorbereitet, arbeitslos zu werden. Aber ich wollte für teuren Frieden einstehen. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat solche Situationen. In der Familie oder Freundschaften. Und du weißt vielleicht direkt, okay, da muss ich vielleicht was ansprechen. Ich habe die ganze Zeit in Harmonie gelebt, aber es war ein billiger Frieden. Ich weiß, dass nicht jede Situation schwarz und weiß ist. Es ist es einfach nicht. Und doch bin ich davon überzeugt, dass Gott uns sagt, du sollst alles dafür tun, um Frieden zu stiften, für Frieden zu leben. Das lesen wir auch in Römer 12, 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so viel an dir liegt, halte mit allen Menschen Frieden. Also tritt, egal was die Kosten sind, für den Frieden ein. Solange es in Gottes Rahmen ist und du weißt, wenn ich das nicht tue, dann bin ich eigentlich Gott ungehorsam. Und diesen Unfrieden will ich gar nicht. Dann will ich wirklich dich ermutigen, tritt für Frieden ein, in der Gewissheit, Gott ist mit dir. Deswegen kann es sein, dass du etwas ansprechen musst auf der Arbeit, mit deinem Partner zu Hause, du hast viel zu lange vor dir hergeschoben, in einer Freundschaft musst du was klären. Ich will dich ermutigen, geh ins Gebet darüber und wenn du weißt, dass Gott möchte, dass du es ansprichst in seinem Wort, dann spreche es an. Und auch wenn du nicht direkt Frieden hast, wenn du jemanden auf Sünde ansprechen musst, dann wirst du nicht Frieden drüber haben, direkt. Dann ist es was Schweres. Aber es geht darum, dass das Resultat Frieden ist. Es kann aber auch sein, dass du jemanden vergeben musst oder jemanden um Vergebung bitten musst, damit Frieden geschehen kann. Und auch dazu möchte ich uns ermutigen, sei da, wo du bist, Friedensstifter und tritt dafür ein. Jesus hat uns in Johannes 14 bis 16 sehr oft sagt er, dass wir Bedrängnisse haben werden. Wir haben Erschrecken und Furcht in der Welt. Paulus ermutigt mit den Narben und Wunden am Körper, als er ausgepeitscht und gesteinigt wurde, die Christen, ihr werdet durch viel Bedrängnisse ins Himmelreich eingehen. Und deswegen will ich uns auch ermutigen, lasst uns für diesen teuren Frieden eintreten und lasst uns ihn repräsentieren. Denn unser Friede ist hart umkämpft. Und ich möchte mit einem Gedanken schließen, den ich aus zwei Bibelstellen uns herleiten möchte. Wir lesen in Kolosser 3, Vers 15. Das ist einer meiner Lieblingsverse geworden in der Vorbereitung. Du fragst nach Berufung, hier ist ein Vers für dich. Wir lesen davon, dass wir als Christen zum Frieden berufen sind und dass dieser Friede Christi unser Herz regieren soll. Das ist ein guter Anfang für Berufung, oder? Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, so richtig habe ich das noch nicht erlebt. Elli brauchte auch ein paar Erfahrungen, um das zu erleben, was bedeutet, kostbaren Frieden mit Gott zu haben. Und du meinst, boah, ich habe das noch nicht so richtig erlebt. Ich will dich ermutigen, den Frieden mit Gott hast du, weil du an Jesus glaubst, weil du ihm vertraust mit deinem Leben. Und doch will ich dich dazu ermutigen, dass du diesen Frieden erfährst, dass du diese Wahrheit, dass diese Wahrheit Realität wird. Und da will ich euch drei Tipps mitgeben, die ich von einem Pastor geklaut habe. Und zwar sagt er erstens, und er betont hier die Verbindung zwischen Theologie und Erfahrung. Durchdenke deine Theologie, kenne Gott. Denk darüber nach, über die Verse, die ich genannt habe, und da gibt es viele mehr. Was bedeutet es, dass der Herr Friede ist? Nimm dir Zeit dafür. Also wisse, was du glaubst. Zweitens, arbeite diese Theologie, diese Wahrheit tief in dein Herz hinein. Das braucht mehr als eine Minute. Nimm dir ein paar mehr Minuten und täglich Zeit, diese Wahrheit ganz tief in dein Herz zu predigen. Nimm dir die Psalmen als Beispiel. Das haben sie gemacht in stürmischen Zeiten. Und drittens, lerne die Kunst, diese Theologie im Gebet zu Gott zurückzuwerfen. Bete die. Immer und immer wieder. Und das Schöne ist, dass Gott uns das dazu auch ermutigt, in Philipper 4, 6 und 7. Und er hat das Gebet als Mittel der Gemeinschaft mit ihm gegeben, dass wir seinen Frieden erfahren können. Und da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und jetzt mit dem ganzen Zusammenhang, den wir jetzt haben, verstehe ich diesen Vers so. Wir haben Frieden mit Gott, das ist unsere Konstante. Wir erleben ihn aber nicht immer, weil wir im Kriegsgebiet sind. Wir leben in einer Welt voller Unfrieden, uns erreichen Nachrichten voller Unfrieden und wir selbst tragen auch zu Unfrieden bei. Und jetzt hat Gott uns dieses wunderschöne Werkzeug gegeben, das Gespräch mit ihm. Und darum geht es wirklich, alles zu ihm hinzuwerfen, alles vor seinen Thron zu werfen, dass wir wirklich um diesen Frieden ringen. Dort darfst du all deine Sorgen und Ängste hinwerfen. Und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder erleben, dass wir diesen Frieden in unserem Herzen auch spüren können. Ich erinnere mich, und das ist, glaube ich, die eindrücklichste Erfahrung, die ich da hatte, war, als die Diagnose für meinen Vater, der hat ALS gehabt, in mein Herz so gesagt ist und ich gemerkt habe, oh, er hat nur noch 3 bis 5 Jahre zu leben. Das war heftig. Ich musste so heulen, ich war zutiefst traurig, aber ich durfte direkt ins Gebet gehen. Ich wusste gar nicht woanders hin. Und in dem Moment, da war dieses Weinen und dieses Leid und dann war da dieser Trost und dieser Frieden über all dem. Es war richtig komisch, aber das war für mich ein Erlebnis, dass Gottes Frieden unser Verstehen weit überstreckt. Es gibt auch immer wieder kleinere Momente. Es ist wunderbar, das zu erleben. Und ich will es an einem Bild noch zum Schluss klar machen. Die Sonne scheint immer, oder? Auch jetzt scheint sie, ist schon dunkel geworden, scheint halt nur am anderen Ende des Planeten. Und wenn sie, und dann sind auch die Wolken da. Und die Sonne scheint auch trotzdem, oder? Auch wenn es etwas gedimmt ist, ist ein bisschen dunkler. Die Sonne steht für den Frieden Gottes. Und das Gebet erinnert uns daran, dass die Sonne immer scheint. Das Gebet erinnert uns daran, dass unsere Heimat im Himmel ist. Auch wenn wir das nicht immer vor Augen haben, auch wenn wir es nicht immer sehen, auch wenn es dunkel um uns wird, dürfen wir uns im Gebet daran erinnern, zusammen, dass wir Frieden mit Gott haben. Und deswegen, Yahweh Shalom, der Herr ist Friede und in Jesus gehört er dir und mir alle Zeit. Und lasst uns deshalb als Friedensstifter in dieser Welt leben. Amen. Ich bete noch. Vater, danke für diese kostbare Wahrheit, dass du Frieden mit uns geschlossen hast und dass du selbst den ersten Schritt gegangen bist. Danke, dass du uns in Jesus Frieden ermöglichst und dass es dich alles gekostet hat. Und ich bete, dass du uns diese Wahrheit ganz, ganz tief in unser Herz wirkst und uns immer mehr lehrst, was es bedeutet, Friedensstifter zu sein in einer Welt voller Unfrieden, voller Krieg, voller Angst. Danke, dass du uns auf einen Fels führst, auf den wir nicht hätten selber kommen können. Dass du der Fels bist und dass wir dort geborgen sind. Gelobt seist du dafür. Amen.